Fast sieht es so aus, als hätten nicht alle die Uhr umgestellt heute Nacht, weil immer wieder welche fehlen und ich gerne zu vollen Bänken reden möchte. Aber es ist auch heute wieder etwas anders. Die Bibel, wenn wir sie zur Hand nehmen, wenn wir sie auch aufschlagen, wenn wir auch darin lesen, das ist Voraussetzung, spricht zu uns eine deutliche Sprache. Sie spricht im Alten wie im Neuen Testament über das wunderbare Wirken Gottes in unserem Leben, zum Ersten, und zum Zweiten dann, was auch wichtig ist, über den großen Widersacher Gottes, über Satan. Und nur so bekommen wir eine biblische Sicht auch auf den Feind Gottes, der auch unser Feind ist. Aber wir wollen uns zuerst den angenehmen und guten Dingen zuwenden. Und ich möchte zuerst einmal in Johannes 10 zwei Verse lesen, die Verse 27 und 28. Ich habe diese Verse schon einmal in der Bibelstunde erwähnt, weil die sind sehr wichtig für uns als Gläubige. Es waren auch damals viele nicht anwesend bei der Bibelstunde und es ist gut, glaube ich, diese Worte zu wiederholen, weil sie eine große und für uns wichtige Aussage haben. Zum Ersten spricht uns Jesus an, indem er sagt, dass wir seine Schafe, seine Herde sind. Wir gehören zu ihm. Wir sollen ihm nachfolgen. Und er sagt in den ersten drei Abschnitten, in Vers 27, er nennt uns seine Herde, sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir nach. Das ist wichtig. Auf Gottes Wort hören, Gott kennen und ihm nachfolgen. Denn eine Schafherde folgt immer nur ihrem Hirten. Ein anderer, der sich dazu gesellt und auch Befehle gibt an die Schafe, der wird dann nicht gehört werden. Sie folgen immer der Stimme ihres Herrn und Hirten, der sie ruft und den sie auch kennen. Es ist wichtig. Sie hören, sie kennen und sie folgen. Satan, der Gegenspieler Gottes, liebt zwei Extreme ganz besonders. Zum Ersten liebt er es, wenn Menschen glauben, es gibt ihn gar nicht, den Satan. Im Gegensatz von Gott, Gott will es, wenn es die Menschen lieben und wenn sie an ihn glauben. Satan liebt es, wenn die Menschen sagen, es gibt dich nicht. Denn damit leugnen sie seine Macht und auch die Gefahr, die von ihm ausgeht. Wenn es ihn nicht gibt, brauche ich ihn nicht fürchten, dann kann er mir ja nichts anhaben. Und Satan liebt es zum Zweiten, wenn Menschen doch seine Macht so fürchten und so viel Respekt vor ihm haben, dass sie ihn für allmächtig halten. Satan ist in vielen Augen der Menschen allmächtig. Und daher ist es notwendig für uns Christen, für uns, die wir glauben, die wir Jesus nachfolgen, dass wir uns ein Gottesbild machen, eine Vorstellung von Gott und ein Bild machen auch von Satan und diese Vorstellung allein nicht von Menschen uns einreden lassen, wie viele es tun, sondern dass wir es, diese Vorstellung durch die Bibel uns einprägen lassen und von ihm sagen lassen, wie es vor sich geht. Gottes Wort berichtet uns eigentlich sehr wenig über Satan. Warum? Es ist ja nur Gott, der alleinige Schöpfer. Von Satan kommt ja nichts. Gott hat die Welt und das All und alles, was darauf fleucht und kreucht und was im Meer ist, geschaffen. Gott allein ist der Erhalter der Menschen und der Welt, des Alls. Gott allein ist der Erlöser der Menschen. Gott allein ist der Herrscher in der Welt. Gott allein ist es der, der im Mittelpunkt steht, der auch im Mittelpunkt der Heilsgeschichte steht. Niemals ist das Satan. Und er gibt wunderbare Hinweise, dass er das ist, was er von sich gibt. Schauen wir uns den Vers 28 an. Bisher haben wir nur gehört in Vers 27, meine Schafe, sie hören, sie kennen mich und sie folgen mir. Aber Gott sagt auch, was er gibt und zu geben bereit ist. Und er sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Seinen Schafen, seiner Herde, seinen Kindern gibt er ewiges Leben. Es kann sonst niemand von sich behaupten, dass er das könnte. Sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Du kannst nicht verloren gehen, wenn du es nicht willst. Gott wird dich bewahren. In Ewigkeit nicht, weil Gott ja ewig ist. Und wir haben, wie Jesus Christus, das ewige Leben. Er hat es, wir haben es auch. Eine Gabe von Gott. Und dann gibt uns noch ein Versprechen in diesem Vers 28. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen können. Niemand, auch Satan nicht, in all seiner Vorstellungsweisheit, die er glaubt, zu besitzen. Niemand kann sie in meiner Hand entreißen. Und er sagt und stellt seine Gottheit wieder ganz groß heraus. Ich und der Vater, wir sind eins. Wir sind eine Person. Würde man heute fragen, wer hat in dieser Welt jetzt eigentlich das Sagen? Wer gibt den Ton an? Viele würden, ich könnte es Ihnen nicht absprechen, sagen, natürlich der Teufel. Satan hat das große Sagen. Bei all dem Leid, das in der Welt geschieht um uns her, das wir immer wieder erfahren aus den Medien, im Fernsehen, aus den Zeitungen, was alles geschieht in der Welt, so viel Unrecht, das kann doch nur vom Teufel kommen. Also hat er das Sagen. Bei all den Kriegen, die in der Welt geführt werden, gibt ja kaum ein Land, wo es nicht irgendwo an einem Eck brennt, auf dieser Erde. Immer wieder donnern die Kanonen, Menschen kommen zu Schaden, werden getötet und meistens sind es Unschuldige. Das kann doch nur vom Teufel kommen. Bei all den Kriegen immer wieder zahlen die Bescheidenen, die Ärmeren, die Kleineren, die Schwächeren drauf. Dann auch die Ungerechtigkeit dürfen wir nicht außer Acht lassen, die in der Welt herrscht. Ungerechtigkeit. So viele Menschen, es gibt so viele Millionäre, Milliardäre und überreiche Menschen in der Welt, die alles haben, die sich alles leisten können, was sie möchten. Und es gibt Menschen, die sind so arm, dass sie nicht einmal genug haben zum Essen, zum Trinken und kein Bett haben zum Schlafen. Auch diese Ungerechtigkeit ist in der Welt, wo nichts alles ganz gleich ist. Die Frage, die wir uns stellen, ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass Satan das Wort hat und mit seiner teuflischen Macht so viel Schaden anrichten darf? Die Bibel bezeichnet Satan sogar als den Gott dieser Welt. Die Bibel sagt, Gott, Satan ist der Gott der Welt. Lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 4. Da steht es ganz klar und deutlich geschrieben. Spricht von Menschen, von den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, der Satan, der Gott dieser Welt, den Sinn verblendet hat. Er hat den Menschen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Jesus ist Gott. Die gefallene Welt, die von Gott nichts wissen will, die trägt in vielen Bereichen den Stempel Satans sichtbar in ihrem Leben. Schauen wir ins Fernsehen hinein, was da den Menschen gezeigt wird, wie da die Sünde oft hochgespielt wird. Auf den Angesichten dieser Menschen sehen wir doch, dass Satan hier im Werk ist. Er drückt ihnen seinen Stempel auf. Viele Menschen kennen das nicht, bewundern solche Menschen, die so klug, so vielseitig sind. In den Medien, in den Zeitungen sehen wir Bilder, aber es sehen auch nicht nur wir diese Bilder, sondern auch unsere Kinder sehen diese Bilder von dieser schrecklichen Welt, wo ihnen schon gezeigt wird, was wir als Kinder nicht sehen durften. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Schulzeit, da hat es nur eine einzige Unterhaltung gegeben. Es war ja alles verboten während des Krieges. Aber ein Kino hat es gegeben in Ampflwang. Und wenn dann ein neues Programm gekommen ist, wo für mehrere Wochen, zwei Monate meistens, das Programm aufgezeigt wurde, welcher Film gespielt werden wird. Da haben wir schon sehnsüchtig darauf gewartet und geschaut. Und da waren von 5 Filmen, waren 3 bis 4 Jugendverbot. Und es war nur ein Spielfilm in der Woche, der gezeigt worden ist. Da mussten wir oft ein ganzes Monat lang warten, bis wir einmal einen Film sehen konnten, der auch für Kinder jugendfrei war. Sonst waren sie verboten ab 18 Jahre. Und vor dem Eingang, neben dem Eingang ist ein Gendarm gesessen und aufgepasst, dass kein Unbefugter das Kino betreten konnte. So streng war damals die Ordnung. Aber Satan hat immer einen Ausweg bereit. Und Menschen, die in der Gottesferne leben, die in der Gottesferne bleiben, weil sie dieses Leben liebgewonnen haben, die werden von der Bibel her Kinder des Teufels genannt. Das sind Kinder des Teufels. Und ich möchte das begründen im Johannesbrief im 1. Kapitel, im 1. Brief, Kapitel 3, Vers 10, da heißt es, daran wird offenbar, daran wird es aufgezeigt, welches die Kinder Gottes sind und welches die Kinder des Teufels sind. Wer sind die Kinder des Teufels? Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Das sind Merkmale, die uns zeigen, wie Kinder des Teufels leben und von Gott bezeichnet werden. 1. Johannes 3, Vers 10. Das bedeutet aber bei weitem nicht, dass Satan jetzt alle Macht auf Erden besitzen würde. Satan ist Gott weit unterlegen. Er ist da nur ein Geschöpf. Er ist nicht ein Herr oder ein großer oder ein ebenbürtiger Gottes. Wie alle Geschöpfe in der Welt hat auch Satan einen Anfang und ein Ende. Und das hat nur Gott. Er, der immer war, der immer ist und der immer sein wird, kann man nur von Gott behaupten, nicht von Satan. Er hat einen Anfang. So steht es im Wort Gottes. Kolosser 1, Vers 16. In ihm, in Gott ist alles geschaffen, alles, was im Himmel und auf Erden ist, alles ist seine Schöpfung. Das Sichtbare, was wir jetzt schon sehen, auch das Unsichtbare, was wir noch nicht sehen. Ganz gleich, ob es Throne sind, Kaiser oder Königreiche, Kaiser oder Könige oder Herrscher oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Was geschaffen ist, und alles besteht in ihm. Ohne Gott ist nichts, was ist. Satan ist nicht von Ewigkeit her, so wie Gott. Zuerst war der Herr, zuerst war der Schöpfer, dann kam das Geschaffene. Aber Satan ist nicht von Ewigkeit her. Und er besitzt auch keine Unsterblichkeit. Hat er auch nicht, ist ihm auch nicht eigen. Satan ist weder allmächtig, er hat keine Macht außer Gott. Satan ist auch nicht allwissend, dass er alles wissen müsste über uns, steht ihm auch nicht zu. Satan ist auch nicht allgegenwärtig, er kann nicht überall sein. Aber er ist dort, wo er glaubt, dass er Menschen finden und zu Fall bringen kann, dass sie ihm gehorchen und seinen Willen tun. Satan ist ein Geschöpf, und als Geschöpf ist der Gott bei weitem unterlegen und ist Gott nicht ebenbürtig. Was viele Menschen glauben, dass Satan auch so etwas ist wie eine Gottheit, das stimmt nicht. Auch wenn er von Gott große Macht bekommen hat, was wir nicht bezweifeln wollen, hat er Gott nichts entgegenzusetzen. Er kann Gott nichts entgegensetzen, was ihn zu einem Gott machen würde oder ihm mehr Vorteile verschaffen könnte, die er von Gott nicht bekommen hat. Das bedeutet aber wirklich auch nicht, damit, dass Satan alle Macht auf der Erde besitzen würde. Auch hier hat er sie nicht. Er ist Gott bei weitem unterlegen und wie alle Geschöpfe hat auch Satan einen Anfang. Er war nicht immer da. Kolosser 1, Vers 16. Und auch in Kolosser 2, Vers 15. Er hat die Mächte und die Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht, in Christus. Christus triumphiert auch über Satan. Er hat Gott nichts entgegenzusetzen. Und kein einziger Mensch wäre Gott jemals ausgeliefert, so ausgeliefert, dass Gott keine Kontrolle mehr über ihn hätte. Auch wenn er von Satan versucht wird, auch wenn manchmal Satan von einem Menschen Besitz ergreift und ihm etwas zu Gut oder zu Schaden zufügt. Denken wir, und viele werden jetzt sagen, ja, was war denn dann bei Hiob los? Wieso hat Hiob so leiden müssen? Satan hat ihm doch das zugefügt. Was ist da geschehen? Aber es war Gott gewollt. Und Satan musste Hiob fragen, ob er seinen Besitz antasten dürfte. Er musste Gott fragen. Konnte nicht einfach Ruin, Angst und Tod über ihn und seine Familie bringen. Gott hat ihm gestattet, er darf ihn antasten, seinen Besitz. Setzt ihm aber zugleich eine Grenze, über die Satan nicht hinausgehen durfte. Solange Gott diese Grenze nicht aufhob, durfte sie Satan nicht übertreten. Und er konnte es auch nicht tun, weil Gott es befohlen hat. Es ist schon interessant, dass wir dazu auch etwas lesen, was da geschehen ist im Alten Testament. Wir lesen es im Buch Hiob, Kapitel 1, Vers 12. Da sprach der Herr zum Satan, nachdem er ihn gesagt hat, dieser kann leicht gut ein treuer Knecht sein, der hatte alles von dir, hast du ihn ja reich gemacht. Und er wollte ihn verführen. Da sprach der Herr zum Satan, wohlan, alles was er hat, ist in deiner Hand. Er hat es ihm erlaubt. Nur nach ihm selbst darfst du deine Hand nicht ausstrecken. Ihm darfst du nichts antun. Da ging der Satan hinweg. Das durfte er und das andere durfte er nicht. Gott hat gesagt, der er ist ein treuer Mann, er wird nichts tun, was er nicht tun sollte. Und so hat er dann weitergebohrt und er hat gesagt, ja, aber das und das bekommt er noch immer von dir. Nimm's ihm, dann wirst du sehen, er wird dir ins Angesicht fluchen. Hat Gott es auch gestattet. Und er sprach zum Satan, wohlan, er ist in deiner Hand. Auch das darfst du ihm antun. Darf ihm auch seine Lieben nehmen. Aber, und noch ist eine Grenze da, die er nicht überschreiten dürfte. Nur seines Lebens schone. Sein Leben darfst du nicht antasten. Da ging der Satan wieder hinweg. Er musste gehen. Und Satan hat sein Zerstörungswerk weiter an Hiob vollbracht. Hat ihm auch so viel zugefügt, dass er schlussendlich in Sack und Asche da saß, ohne einen Besitz seiner Lieben, seiner Söhne beraubt und nichts mehr hatte als Leid und Elend. Aber seinen Glauben an Gott hat er behalten und er versündigte sich nicht mit einem Wort am Herrn. Auch da nicht, als ihm seine Frau geraten hatte, fluche doch Gott und stirb, hat er es nicht getan und war auf der Seite seines Gottes. Ja, Gott erlaubt es manchmal, dass den Menschen auch etwas Leid zugefügt wird. Und da war der Hiob nicht der Einzige. Das wissen wir von vielen. Ich möchte nicht alle aufzählen, aber auch von Paulus wissen wir, dass er zu leiden hatte. Körperliche Schmerzen, körperliches Weh zu leiden hatte. Im Wort heißt es, Paulus litt unter einem Pfahl, den er im Fleisch hatte, einen Dorn im Fleisch, der ihn immer wieder gestochen hat. Man hat es noch nicht genau herausgefunden, genau was das für eine Krankheit war. Manche sagen, er war in der Gefahr, blind zu werden. Er hat Sehschwierigkeiten gehabt. Andere haben es anders ausgedrückt. Aber die Tatsache ist, dass Paulus sehr darunter gelitten hat. Unter diesem Dorn, den ihm ein Engel mit Fäusten ins Fleisch geschlagen hat. Ein Engel hat es getan. 2. Korinther 12, in Vers 7, wird uns darüber berichtet. Und das ist sehr interessant. Der Grund war das, warum Gott diesen Pfeil ihm in Fleisch erlaubt hat, sagt Paulus selber, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht zu stolz werde wegen der hohen Offenbarungen, die mir geschenkt worden sind, hat Gott mir diesen Pfeil, also Dorn ins Fleisch gegeben. Nämlich, nicht Gott hat ihn gepeinigt, sondern der Engel Satans. Der hat mich mit Fäusten geschlagen, so, damit ich nicht zu stolz werde, damit ich mich nicht überhebe. Und dann ist aber Paulus gedemütigt genug gewesen, das so auf sich zu nehmen. Er ist nicht zu einem Heilpraktiker gegangen und dort Hilfe gesucht. Er ist zu Gott gegangen. Und dreimal ist er hingegangen, es war ihm nicht zu viel. Und hat dreimal Gott gebeten, er soll ihm diesen Pfahl nehmen, dass er von ihm weichen müsste. Was hat Gott getan? Hat ihm diesen Pfahl nicht genommen. Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist genug, dass ich dir gnädig bin. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und da sagt Paulus, darum will ich mich am allerliebsten rühmen, meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne, in mir bleibt. Darum bin ich guten Mutes, in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, die er erfahren hatte, in Verfolgungen, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark, stark in Jesus. Es hat auch so gehalten. Paulus wurde nicht überheblich. Und wenn er Schmerzen verspürt hatte, dann sagt er auch, und er schreibt es den Römern dann in einem Brief, und er sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge, was geschieht, zum Guten. Der Grund unserer Leiden, warum wir oft Leid haben, tragen müssen, ob es Krankheit ist oder etwas anderes, der kommt ja von dem Fluch her, den der Mensch durch seine Sünde in die Welt gebracht hat. Immer wieder ist es die Sünde, der Ungehorsam, der den Menschen so arg zusetzt. Der Grund unseres Leidens ist der Fluch der Sünde. Fragen wir uns, was ist der Fluch der Sünde? Was ist da geschehen? Was ist da passiert? Müssen wir wieder das Alte Testament fragen. Gleich am Anfang, im Kapitel 3, als Gott die Schöpfung vollendet hatte und das Paradies geschaffen hatte, den Menschen hineingestellt hat ins Paradies, dass er dort alles hatte, was sich ein Mensch nur irgendwie wünschen kann. Gesundheit, Freude, Frohsinn, Glück, Essen, Trinken, unbeschränkt herrliches Leben. Da in diesen Garten hat Gott den Menschen hineingestellt. Um ihn zu prüfen, ob er auch treu ist, hat er gesagt, nur von einem Baum dürft ihr nicht essen. Das alles gehört euch. Um ihn zu prüfen, ob er gehorsam ist, die Frucht von diesem Baum war nicht besser als die von den anderen. Aber er hat Gott den Menschen eine Grenze gesetzt, von dem dürft ihr nicht essen. Aber der Mensch hat es nicht gehalten. 1. Mose 3, 16 bis 19 lesen wir, was dieser Fluch nach sich gezogen hat. Da sprach dann Gott, nachdem sie gesündigt hatten, beide, sprach er, ich will, und jetzt geht der Schmerz los, ich will dir viel Beschwerden machen in deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wirst du Verlangen haben. Er aber soll dein Herr sein. Und zum Menschen sprach er, zum Mann, weil du auf deines Weibes Stimme gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen. So ist um deinetwillen der Erdboden verflucht. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Das Kraut des Feldes sollst du essen. Und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Bis du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist. Und wenn du zur Erde zurückkehrst. Das war der Fluch, der über die Menschen gekommen ist, weil sie Gott nicht mehr gehorchen wollte. Eine schlimme Strafe. Und Gott musste strafen. Satan hat den Menschen versucht, um ihn zu Fall zu bringen. Gott hat den Menschen gesucht, um ihn zu retten von diesem Fluch, von dieser Verdorbenheit. Ist auch biblisch begründet. Christus hat die Menschen erlöst. In Galater 3, Vers 16 ist es uns ganz klar wiedergegeben, was Jesus getan hat zu unserer Erlösung. Es steht ganz klar geschrieben, Christus hat uns erlöst. Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, der noch immer über die Menschen ausgebrochen wurde und lastete. Da er zum Fluch wurde für uns, denn es steht geschrieben, auch im 5. Buch Mose, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und so war es auch Jesus. Warum? Weil er voll war und mit unseren Sünden und dort am Kreuz gehangen hat, gelitten hat, gebüßt hat, gestorben ist, wegen unserer Sünde. Und deshalb, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben, damit wir glauben können, dass Satan versucht hat, den Menschen zu Fall gebracht hat, Gott gekommen ist, um ihn zu erlösen. Gott musste strafen, Christus musste erlösen. Die Freude, die wir darüber verspüren, dass wir erlöst sind, ich glaube, dass jeder gläubige Christ diese Freude verspürt, die ist aber kein Anrecht, dass wir ein Recht hätten darauf, weil wir Gottes Kinder sind. Das ist reine, teuer erworbene Gnade für uns, dass wir erlöst sind von dem Fluch der Sünde. Satan ist bereits besiegt. Jesus Christus hat Satan am Kreuz besiegt. Am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus diesen großen Sieg errungen. Er kämpft für uns und hat den Fluch der Sünde, der noch immer auf den Menschen lastete, seit dem Sündenfall im Paradies, den hat er auf sich genommen, aufs Kreuz hinaufgetragen und dort gebüßt und ist für uns gestorben, sodass der Fluch von uns genommen werden konnte, wenn wir an diesen Kreuzestod Jesus Christus glauben. Somit hat Jesus alle, das ist dokumentiert, alle aus der Gewalt des Satans erlöst. Wir sind nicht mehr in der Gewalt des Satans. Ich habe es anfangs gelesen, in Johannes, Kapitel 28. Ich gebe euch ewiges Leben. Niemals werdet ihr umkommen, hat Jesus gesagt. Und es kann euch auch niemand aus meiner Hand herausreißen, wenn ich es nicht will. Und wenn du bei mir bei der Herde bleibst, wenn du immer abwärts bessere Weidegründe suchst, so wie es oft Schafe tun, und sie gehen weg von der Herde, weil dort ein besserer Futterplatz ist. Gar nicht so mit der Absicht, die Herde zu verlassen. Der Verlockung des guten Grases an anderer Stelle hat sie weggeführt. Und sie gehen immer weiter und weiter weg von der Herde. Das soll uns eine Warnung sein, nicht versuchen, von Jesus wegzugehen, sondern bei ihm zu bleiben, in seiner Nähe, dass wir seine Stimme immer noch hören. Wir haben ja bei Gott keine Ehre, von uns aus. Römer 3, 23. Alle haben wir gesündigt, sagt uns das Wort. Wir haben alle keine Ehre bei Gott. Aber, und das ist das Wichtigste, wir werden alle gerecht gesprochen durch die Vergebung in Jesus Christus, weil er am Kreuz für uns gestorben ist und den Fluch von uns genommen hat. Den Fluch der Sünde, der auf den Menschen gelastet hat. Somit hat Jesus alle, die an ihn glauben, aus der Gewalt Satans erlöst, gerecht durch die Erlösung. Und er hat noch mehr getan. Das wissen wir gar nicht. Wir können es im Wort nicht lesen, was Gott alles getan hat. Aber wir können das lesen, dass wir heute noch nicht alles wissen. Das steht dokumentiert im Wort Gottes. Dass er alles getan hat, aber alles verstehen wir noch nicht. Können wir noch nicht wissen. Aber es ist nichts ausgenommen, dass er es nicht für uns getan hätte. Und dass es ihm nicht unterworfen wäre. In Hebräer Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, alles, hat er unter seine Füße getan. Gott hat alles unter die Füße Jesu getan. Wenn er ihm alles unter die Füße getan hat, so hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, was ihm alles untertan ist. Da ist uns eine Grenze gesetzt. Darüber können wir mit unserem Intellekt nicht hinausblicken. Wir müssen es auch nicht versuchen. Gott hat es getan, er sagt es. Eines Tages werden wir es verstehen, eines Tages werden wir es begreifen. Wenn wir auch nicht alles wissen, noch nicht alles sehen, es ist trotzdem so. Gott hat es so gefügt. Und Gott hat nichts ausgenommen davon. Gott hat nichts ausgenommen. Wenn wir so vieles gehört haben und so manches in uns aufgenommen haben, heute in der Predigt, dürfen wir uns ruhig die Frage stellen, was sollen wir mit dieser Erkenntnis, die wir heute empfangen haben, was sollen wir damit anfangen? Was sollen wir tun? Wie sollen wir vorgehen? Fast jede neutestamentliche Bibelstelle, die eine Warnung von Satan ausspricht, mündet aber in einer wichtigen Aufforderung Gottes. Manche Bibelstellen warnen uns vor Satan. Gott aber sagt uns, was wir dagegen tun können. Er sagt ganz klar, haltet fest am Glauben. So wie Jesus sagt, folgt mir nach, bleibt bei der Herde, lasst euch nicht wegtrennen. Er liebt uns so sehr, dass er uns bei sich haben will. Nur die Ungehorsamen, die gehen immer weg. Und manchmal gehen so weit weg, dass sie sich so verirrt, dass sie nicht mehr zurückfinden. Dann fallen sie dem Satan in die Hände. Aber der gute Hirte ist immer auf der Suche nach denen, die sich von der Herde trennen. Er will keins verloren sehen und will keins aufgeben. Und er geht ihnen nach. Und wenn er sie gefunden hat, so ein verirrtes Schäflein, sagt er vom guten Hirte, er hebt es auf, er bestraft es nicht. Er legt es auf seine Schultern und trägt es heim. Er freut sich, teilt seinen Freunden die Freude mit. Ich habe gefunden, was ich verloren habe. Und nicht nur er ist froh, nicht nur er strahlt Freude aus, nicht nur er jubelt, aber auch nicht nur seine Freunde, sondern der ganze Himmel freut sich mit. Denn es steht geschrieben, im Himmel wird mehr Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die glauben, dass sie die Buße gar nicht brauchen. So schaut's aus. Halte fest am Glauben, sagt der Herr, dem kannst du vertrauen. Ergreife den Schild des Glaubens, damit alle Angriffe Satans, seine verheerenden, tödlichen Pfeilen von uns abprallen und keine Wirkung an uns ausrichten können. Und so warnt er uns, Petrus auch im ersten seinen Briefe, Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern, sagt er, seid doch nüchtern, seid doch verständlich, wacht, gebt Acht, passt auf, denn der Satan geht herum, er ist nicht stumm, er geht herum wie ein brüllender Löwe und versucht, wenn er verschlingen könnte. Und wenn er eins von unserer Herde heraustrennen kann, dann hat er schon viel gewonnen. Geben wir ihm diese Gelegenheit nicht. Wachet, sagt das Wort. Und ich glaube, es war ungefähr vor 2 Wochen, haben wir eine Predigt gehört vom Hannes Ramsebner. Wir sollen wachen, denn wir haben alle Talente von Gott bekommen. Hier ist nicht wie in diesem Gleichnis von den Talenten der materielle, der Geldwert genannt, sondern die Gabe, die uns Gott gibt. Die ist so wertvoll. Wenn ein Silbertalent damals einen Wert hat von 14.000 Franken, das sind 13.000 vielleicht Euro, ein Silbertalent, und der Mann hat sie vergraben, weil er nichts anfangen konnte damit, wie die anderen beiden, die damit etwas getan haben, dass es sich vermehren könnte, da müssen wir uns schon fragen, was hat den Mann bewegt, seine Talente so zu vergraben, dass er sie nicht mehr hervorholen brauchte und sie nicht einsetzen musste für den Herrn. Und nicht ich behaupte, dass Gott das Wort sagt. Wir haben alle ein Talent. Eins haben wir alle. Manche haben viele, manche haben weniger, manche haben nur eins. Aber dieses eine, zu vergraben, damit nichts zu tun, wäre falsch, wäre Sünde. Und wenn Gott sagt, wir haben Talente, dann hat er uns auch welche gegeben, die es zu bewahren und nicht zu vergraben gilt. Die Frage ist, Satan will uns ihm einreden, wir brauchen nichts tun. Fragen wir uns selber, müssen wir uns vor Satan hüten, wo wir doch Gott haben? Müssen wir uns vor Satan hüten? Ja, wir müssen uns vor Satan hüten, denn er ist immer versucht, welche von uns auf die Seite zu bringen. Aber wer zu Christus gehört, braucht sich nicht zu fürchten. Obwohl er sich vor Satan hüten muss, immer müssen wir vor Satan auf der Hut sein. Aber fürchten brauchen wir uns vor Satan nicht. Der Grund dieser Aussage ist, warum wir uns nie fürchten brauchen vor Satan, ist der, Satan handelt und kann und darf nie außer Gottes Machtbereich handeln. Er darf Gottes Machtbereich nicht überschreiten, sodass Gott keinen Einfluss mehr hätte auf uns. Das darf er nicht. Gott ist immer noch unser Schöpfer und Satan darf uns nicht zu Fall bringen. Gott wird es ihm nie erlauben. Und er sagt auch, niemand kann sie aus meiner Hand reißen, wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir in der Herde bleiben. Eins ist sicher, Satan kann noch immer schmerzhaft zubeißen, kann uns Schmerzen verursachen. Es kann Krankheit sein, es kann sein, dass ein lieber Mensch von uns genommen wird. Es ist ein großer seelischer Schmerz. Manche haben das schon erfahren. Manche spüren den Schmerz noch immer. Aber er kann uns nicht verschlingen. Satan kann uns Schmerzen zufügen. Er kann uns aber nicht verschlingen. Im 1. Korintherbrief, in Kapitel 10, lesen wir, bisher, zuerst sagt er, murrt nicht, wie einige von ihnen murren und wurden umgebracht. Durch den Verderber, durch den Satan. Dies widerfuhr ihn als ein Vorbild, denn es ist geschrieben, uns zur Warnung auf die Ende der Zeiten es gekommen ist. Warum? Darum meint der, der steht, er ist sicher im Glauben. Er sehe zu, dass er nicht falle. Denn bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht über eure Kraft versuchen lassen wird, sondern er macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es auch ertragen könnt. Gott nimmt uns nichts weg. Gott gibt uns nur das, fügt uns nur das zu, was wir auch ertragen können. Die Frage noch zum Schluss. Wir singen oft lautstark und sind davon überzeugt, singen, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel und darum will ich ihn. Ist er wirklich Sieger bei dir in deinem Leben? Über die Sünde, über Hölle, Tod und Teufel? Wir bekennen oft, Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus Christus bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Er hat uns es ja versprochen. Ich schenke ihnen ewiges Leben. Und für dich hat Jesus den Sieg schon bereit. Der Sieg steht da. Du brauchst ihn nur annehmen und damit leben. Und er sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Johannes 10, Vers 28. Ich gebe ihnen, euch, ewiges Leben. Wie kann er das sagen? Worauf begründet er das? Er ist doch am Kreuz für uns gestorben und dort getötet worden. Und das ist, was viele Menschen nicht fassen können, nicht glauben, nicht akzeptieren können. Er ist ja auferstanden. Das wollen viele nicht in ihren Verstand hineinlassen, weil sie mit dem intelligenten Quotus nicht erfassen können. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Darum ist es für viele Menschen nicht verständlich. Und ich habe schon mit vielen Leuten geredet über Jesus. Als ich noch zur Arbeit ging, da hatte ich noch mehr Gelegenheit als jetzt. Sie haben mir zugehört, sie haben es bestätigt. Aber wenn ich zur Auferstehung gekommen bin, dann haben sie, das weiß man nicht, das kann ich nicht so recht glauben. Das ist schon der erste große Fehler. Das kann ich nicht glauben. So wie die Athener nicht geglaubt haben, als ihnen Paulus den auferstandenen Jesus verkündigt hat, haben sie gesagt, lass gut sein für heute, darüber wollen wir dich ein anderes Mal hören. aber dieses andere Mal ist nie gekommen. Und viele sind dadurch in die ewige Verdammnis gegangen. Es ist ja für den Menschen, der ohne Gott dahin lebt, ist die Auferstehung unerträglich. Er kann sie nicht ertragen, denn er müsste damit etwas anfangen. Er müsste etwas tun. Der menschliche Verstand, der Intellekt sagt dir, es kann nicht sein, dass Jesus auferstanden ist. Dann habe ich keine Freiheiten mehr. Dann muss ich ja tun, wie er will. Er ist ja da, er lebt. Ich kann sie nicht akzeptieren, die Auferstehung. Dein Gewissen sagt dir, es darf nicht sein, dass Jesus auferstanden ist. Ich muss mich ja ändern, wenn das so ist. Ich kann nicht mehr so dahin leben. Darf die Sünde nicht mehr tun. Darf keinen Seitensprung wagen. Darf nicht mehr lügen. Darf nichts mehr nehmen, was mir nicht gehört. Das will ich doch nicht. Da müsste ich mich ändern. Also lassen wir die Auferstehung beiseite. Gottes Wort sagt aber, es ist so. Es wird so sein. Jesus ist auferstanden. Und Jesus selbst sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und er sagt, so wird es sein. Denn Jesus hat versprochen, ich gebe ihnen das ewige Leben. Das kann er nur sagen, weil er auferstanden ist, weil er lebt. Und ich wünsche euch, dass er wirklich lebt, auch in all euren Herzen und in meinem. Amen.